13. Brief. Bismihi Subhanah, wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdih. Assalamu ala man ittaba'a al-huda, wal malamu ala man ittaba'a al-hawa. Im Namen dessen, der gepriesen sei. Und fürwahr, es gibt kein Ding, das sie nicht lobpreist. Friede sei mit allen, die der Rechtleitung folgen, und Schande über alle, die ihrem Gelüste folgen. Meine lieben Brüder, ihr fragt mich so oft nach meinem Befinden, nach meinem Wohlergehen, warum ich mich nicht um einen Ausweis bemühe und warum ich der politischen Lage der Welt gegenüber gleichgültig bleibe. Weil mir aber dergleichen Fragen wiederholtermaßen gestellt wurden und auch in meinem Inneren aufgetaucht sind, sehe ich mich dazu gezwungen, die nachstehenden drei Fragen nicht in der Sprache des neuen Said, aber doch in der Sprache des alten Said zu beantworten. Eure erste Frage: Befindest du dich wohl und wie fühlst du dich? Antwort: Dem Herrn sei 100.000-mal Dank gesagt dafür, dass er nach der Überfülle seiner Erbarmungen alle die Arten von Ungerechtigkeit, die die Weltleute mir angetan haben, in Arten seines Erbarmens umgewandelt hat. Und das geschah so: Nachdem ich mich von der Politik und den weltlichen Dingen zurückgezogen hatte, um in einer Berghöhle über das Jenseits nachzudenken, haben die Weltleute in ihrer Ungerechtigkeit mich da wieder herausgeholt und verbannt. Doch der weise und barmherzige Schöpfer hat diese Verbannung für mich umgewandelt und mir dadurch Barmherzigkeit erwiesen. Er hat mir dieses Einsiedlerleben auf dem Berg mit der Unsicherheit, der ich dort ausgesetzt war, und all den Gründen, die die Reinheit meiner Absicht hätten zerstören können, in eine sichere und aufrichtige Rüstzeit in den Bergen von Barla umgewandelt. Während ich mich in Russland in Gefangenschaft befand, fasste ich den Vorsatz und flehte, mich die letzte Zeit meines Lebens in eine Höhle zurückzuziehen. Er hat mir nach der Überfülle seiner Erbarmungen Barla als meine Höhle bereitet, mir eine Höhle gleich zum Lohn gegeben. Doch hat er meinem schwachen Körper die mühselige Anstrengung einer Höhle nicht aufgelastet. Es hatten aber in Barla 2, 3 Männer Verdacht geschöpft. Ich wurde aufgrund dieser Verdächtigungen unter Druck gesetzt. Und dabei hatten doch diese meine Freunde angeblich nur an mein Wohlergehen gedacht. Sie haben aber mit ihren Verdächtigungen sowohl meinem Herzen als auch dem Dienst am Koran geschadet. Obwohl die Leute allen Verbannten ihre Ausweise gegeben, sie amnestiert und aus den Gefängnissen entlassen haben, haben sie mir ungerechterweise nichts gegeben. Mein Herr, der mich in seiner Barmherzigkeit in dieser Fremde vor allen Unruhen diesen wirren Zeit bewahrt hat, um mich in meiner Arbeit am Koran noch mehr in den Dienst zu nehmen und damit ich über das Licht des Koran in meinen Abhandlungen noch mehr niederschreiben könne, hat mein Los umgewandelt und mir so eine große Barmherzigkeit erwiesen. Die Weltleute haben noch dazu alle einflussreichen und mächtigen Führer und Schere, die sich in ihre weltlichen Angelegenheiten einmischen könnten, erlaubt, in ihren kleinen und großen Städten zu bleiben und mit ihren Verwandten und überhaupt mit jedermann zu verkehren. Mich hingegen haben sie ungerechterweise isoliert und aufs Dorf geschickt. Man hat meinen Verwandten und den Landsleuten aus meiner näheren Heimat, 1, 2 von ihnen ausgenommen, noch nicht einmal eine Besuchererlaubnis erteilt. Mein Schöpfer hat mir diese Isolation in seiner Barmherzigkeit in ein ganz großes Erbarmen umgewandelt. Dadurch hat er mir mein Denken rein erhalten, meinen Verstand von jeglicher Verwirrung befreit und mich den Segen aus dem weisen Koran unverfälscht schöpfen lassen. Überdies haben es die Weltleute am Anfang als zu viel angesehen, dass ich in einem Zeitraum von 2 Jahren 2 einfache Briefe geschrieben habe. Ja, sogar noch heute sehen sie es gar nicht gerne, wenn alle 10 oder 20 Tage oder einmal im Monat 1, 2 Gäste kommen, nur um des Jenseits willen, das heißt, um über das Himmelreich und über andere religiöse Dinge zu sprechen. So setzen sie mich unter Druck. Mein Herr in seinem Erbarmen und mein allweiser Schöpfer hat mir diese Ungerechtigkeit in eine Barmherzigkeit umgewandelt. Denn in meiner Isolierung hat er mir diese heiligen 3 Monate, Rajab, Schaban und Ramadan, aus denen man den inneren Gewinn eines 90-jährigen Lebens ziehen kann, umgewandelt und einer ersehnten Rüstzeit gleich auferlegt, wie ein willkommenes Einsiedler-Dasein. Lobpreis und Dank sei Allah für einen jeglichen Zustand und jede Lage. So also ist mein Wohlergehen und wie ich mich fühle. Eure 2. Frage. Warum bemühst du dich nicht darum, einen Ausweis zu erhalten? Antwort: In dieser Angelegenheit wurde ich von der Macht Gottes, Qadr, gerichtet. Nicht ein weltliches Gericht hat mich verurteilt. Beim Herrn des Schicksals muss ich vorstellig werden. Erteilt er mir die Erlaubnis, stellt er meine Versorgung hier ein, werde ich gehen. Diese Tatsache erklärt sich folgendermaßen: Für jedes Ereignis, das über einen kommt, gibt es 2 Gründe. Der eine ist ein äußerlicher, der andere der wahre. Die Weltleute sind der äußerliche Grund dafür, dass man mich hierher gebracht hat. Was aber die Macht Gottes, Qadr, betrifft, so ist sie der wahre Grund dafür, dass ich zu dieser Rüstzeit verurteilt worden bin. Die äußere Veranlassung hat mir ein Unrecht getan. Was aber den wahren Grund betrifft, so bin ich gerecht behandelt. Äußerlich betrachtet hat man sich gedacht, dieser Mann setzt sich bis zum Äußersten für die Wissenschaft und den Glauben ein. Vielleicht mischt er sich noch in unsere weltlichen Angelegenheiten ein. Aufgrund dieser Vermutung hat man mich verbannt und mir in dreifacher Hinsicht ein Unrecht angetan. Doch die Macht Gottes, Qadr, hat gesehen, dass ich nicht in Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit der Wissenschaft und dem Glauben diene und mich um meinetwillen zu dieser Verbannung verurteilt. Sie hat ihr vielfaches Unrecht in 100-fältiges Erbarmen umgewandelt. Da also nun einmal die Konsequenz, Qadr, in meiner Verbannung der Richter ist und das Schicksal, Qadr, gerecht ist, muss ich bei ihm vorstellig werden. Was aber den äußeren Grund betrifft, so ist er in der Tat eine Sache von der Art eines Vorwandes. Das heißt also, dass bei ihnen vorstellig zu werden sinnlos wäre. Wären sie im Recht oder hätten sie einen zutreffenden Grund zur Hand, dann könnte ich auch bei ihnen vorstellig werden. Obwohl ich ihre Welt vollständig aufgegeben habe und mich von ihrer Politik ganz und gar abgewandt habe, erfinden sie dennoch Einwände, Ausreden und Verdächtigungen, die ganz gewiss grundlos sind, weshalb ich um nichts weiteres bei Ihnen nachfragen möchte, um Ihren Verdächtigungen nicht einen Anstrich von Wahrheit zu verleihen. Hätte ich dazu Lust verspürt, mich in weltliche Politik einzumischen, deren Fäden in den Händen der Fremden zusammenlaufen, würde es keine 8 Jahre, ja vielleicht nicht einmal 8 Stunden dauern, bis das durchsickern und sich selbst verraten würde. Doch habe ich seit 8 Jahren nicht mehr den Wunsch gehabt, eine Zeitung zu lesen und habe auch keine gelesen. Ich stehe hier schon seit 4 Jahren unter Kuratel und nicht ein Tröpfchen ist durchgesickert und hat sich verraten. Das heißt, der Dienst am Koran ist von einer solchen Erhabenheit über alle Politik, dass darinnen kein Platz mehr bleibt, sich zu einer weltlichen Politik herabzulassen, die zum größten Teil aus Lüge besteht. Der zweite Grund dafür, dass ich bei den Weltleuten nicht vorstellig werde, ist der, dass ich kein Recht von denen fordern will, die das Unrecht für Recht ansehen, was auch eine Art Ungerechtigkeit wäre. Diese Art Unrecht zu begehen aber will ich nicht. Eure dritte Frage: Warum verhältst du dich weltlicher Politik gegenüber so gleichgültig? Warum kümmert dich nicht das verbotene Vergnügen dieser Welt? Willst du über diesen Vergnügungen wohlwollend hinwegsehen? Oder fürchtest du dich, sodass du schweigst? Antwort: Der Dienst am weisen Koran hat mir die Welt der Politik streng verboten. Ja, sie lässt mich sogar jeden Gedanken daran vergessen. Im Gegenteil, mein ganzes Leben ist ein Zeugnis dafür, dass Furcht mich nicht an meinen Platz fesseln und daran hindern konnte, den einmal als wahr erkannten Weg zu beschreiten. Mich gar nicht daran hindern kann. Und wovor sollte ich mich denn auch fürchten? Ich bin durch nichts an dieses irdische Leben gebunden, außer durch eine Frist. Ich brauche nicht an Frau und Kinder zu denken. Ich brauche nicht an Hab und Gut zu denken. Ich brauche nicht an die Ehre meines Hauses zu denken. Nicht über denen, die mir helfen, Ruhm und Ehre dieser Welt zu bewahren, die ja doch nur aus Heuchelei und trügerischer Berühmtheit bestehen, sei das Erbarmen, nein, vielmehr über denen, die mir helfen, sie zu zerbrechen. Es verbleibt mir nur noch eine Frist. Sie ruht in den Händen der Majestät Gottes, des Schöpfers. Wer könnte es wagen, an ihr zu rühren, bevor sie abgelaufen ist? Gewiss gehören wir zu denen, die einen Tod in Würde vor einem Leben in Schmach bevorzugen. Einer, der so war wie der alte Said, hat einmal gesagt: وَنَحْنُ أُنَاسٌ لَا تَوَسَّطَ بَيْنَنَا لَنَا الصَّدْرُ دُونَ الْعَالَمِينَ أَوْ الْقَبْرِ. Wir sind diejenigen, für die es keinen Mittelweg gibt. Uns gehört entweder ein Ehrenplatz unter den Menschen oder das Grab. Ja, der Dienst am Koran hat mir sogar verboten, an das öffentliche Leben und das soziale Leben der Menschen zu denken. Das ist folgendermaßen: Das Menschenleben ist eine Reise. Ich habe im Lichte des Koran gesehen, dass dieser Weg heute in einen Sumpf hineingeraten ist. In diesem fauligen und schlammigen Sumpfgelände zieht die Schar der Menschen dahin, bald fallend, bald wieder aufstehend. Nur ein Teil von ihnen schreitet auf sicherem Pfad. Ein anderer Teil versucht, sich so weit wie möglich zu behelfen, um sich aus dem Schlamm und dem Sumpf zu befreien. Der größte Teil von ihnen aber watet im Dunkeln durch diesen fauligen, schmutzigen und schlammigen Sumpf. 20% von ihnen schmiert sich gleich wie ein Rausch diesen fauligen Schlamm ins Gesicht und in die Augen, der Meinung, es handele sich um Moschus und Amber. Bald fallend, bald wieder aufstehend, setzen sie ihren Weg fort, bis sie ersticken. 80% von ihnen bemerken zwar den Sumpf, verspüren, wie er fault und stinkt, doch in ihrer Ratlosigkeit können sie den sicheren Weg nicht erkennen. Nun aber kann man ihnen zwei mögliche Hilfen anbieten. Erstens, man kann diese 20 mit einer Keule aus ihrem Rauschzustand wecken. Zweitens, man kann den Ratlosen ein Licht zeigen, das ihnen den sicheren Weg weist. Ich sehe aber, dass 80 Mann für die 20 eine Keule in ihren Händen halten. Doch man zeigt diesen Hilf- und ratlosen 80 nicht das Licht der Wahrheit entsprechend. Zeigte man es ihnen, würden sie dennoch verunsichert werden, weil die Hand sowohl den Stock als auch das Licht daran hält. Der Mensch in seiner Ratlosigkeit wird unruhig und fragt sich, will man mich etwa mit dem Licht anlocken und dann mit dem Stock schlagen, der es hält? Hinzu kommt, dass manchmal durch einen Zwischenfall der Stock zerbricht. Das Licht, das an ihm hängt, entschwindet und verlischt. Nun aber ist dieser Sumpf den Ausschweifungen im menschlichen Gemeinschaftsleben vergleichbar, das in Sorglosigkeit und in Irrtum verläuft. Es gleicht einem Rausch, in dem die verstockte Menschheit ihren eigenen Irrtum genießt. Was aber die Ratlosen betrifft, so handelt es sich bei ihnen um solche, die zwar einen Abscheu vor dem Irrtum empfinden, doch sie können nicht aussteigen. Sie möchten sich retten, doch sie finden den Weg nicht. Es sind ratlose Menschen. Die Keule hinwiederum entspricht den politischen Strömungen. Das Licht aber bezeichnet die Wahrheit des Koran. Gegen das Licht aber gibt es keinen Kampf. Ihm bringt man keine Feindschaft entgegen. Den gesteinigten Satan ausgenommen, gibt es niemanden, der davor Abscheu hätte. So habe ich denn, um das Licht des Koran in meiner Hand bewahren zu können, أعوذ بالله من الشيطان والسياسة. Ich nehme meine Zuflucht zu Allah vor dem Satan und vor der Politik, gesagt, die Keule der Politik weggeworfen und das Licht mit beiden Armen umfasst. Ich habe gesehen, dass es in den politischen Strömungen, sowohl auf Seiten der Regierung wie der Opposition, glühende Verehrer des Lichtes gibt. Keine Partei und keine Gruppierung darf vor einem Koranunterricht zurückschrecken oder ihn in irgendeiner Weise verdächtigen, der auf eine Stufe erteilt wird, die hoch und weit über allen politischen Strömungen und jeglicher Parteilichkeit liegt und rein und frei ist von jeglicher Eigensüchtelei und auf das Licht des Koran hinweist. Davon ausgenommen sind nur jene Teufel in Menschengestalt oder Wölfe im Schafspelz, die ihren Unglauben und ihre Gottlosigkeit für Politik halten und für sie Partei ergreifen. Alhamdulillah, ich wollte, dass durch meinen Rückzug aus der Politik der Wert der Wahrheiten des Koran, die einem Diamanten gleichen, nicht durch den Verdacht, bloße politische Propaganda zu sein, auf den Wert von Glasscherben herabgesetzt wird. Aber vielleicht werden diese Diamanten mit der Zeit ihren Wert in den Augen einer jeden Gruppe zu noch größerem Glanze erhöhen.
وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق.
Und sie sagten, Lob und Preis sei Allah, der uns bis hierher geführt hat. Stünden wir nicht unter seiner Führung, könnten wir nicht auf den rechten Weg gelangen. Wahrlich, die Propheten unseres Herrn sind zu uns gekommen mit der Wahrheit.
Al-Baqi huwa al-Baqi.
Der Beständige ist der, der ewig bleibt und besteht. Said Nursi.